Ja, guten Morgen, ist ja immer noch Vormittag. Wir werden jetzt mal anfangen, weil wir sonst gar nicht mehr zum Arbeiten kommen. Um 12:30, glaube ich, ist ja Mittagessen angesetzt. Deswegen müssen wir jetzt anfangen. Essen ist ja wichtiger als alles andere. Deswegen, also schlafen, essen, beten, das ist wichtig. Letzteres natürlich ins Ermessen des Einzelnen und der Einzelnen gestellt. Ja, wir warten noch auf Armindo, der sich ja bereits vorgestellt hat. Ich würde jetzt noch aufs Podium bitten, Sara Sanchez, Wagner Katami, Gravo Canella und Don Roque. Wir arbeiten in einem eher informellen Kontext in diesen Foren, da wir allerdings das Privileg genießen, hier mit Verdolmetschung zu arbeiten. Werden wir hier in diesem Raum sitzen und deswegen auch hier in Kinobestuhlung sitzen bleiben und uns nicht im Kreis platzieren. Ich würde also vorschlagen, dass wir zunächst einmal die Teilnehmer des Podiums hören und dann in die Gruppendiskussion eintreten. Wir würden dann auch einen Kreis bilden und eher informell miteinander sprechen, um wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen. Denkt bitte dran, die Mikrofone zu verwenden, möglichst nah ran an die Handmikrofone. Bei den Tischsprechstellen sieht das anders aus. Ich habe mich sehr gefreut, die letzten 2 Tage mit den Kolleginnen und Kollegen hier am Tisch verbringen zu dürfen. Sara Sanchez wird sich zunächst einmal vorstellen und dann mit uns die Frage der Medien und der indigenen Frauen vorstellen. Sara, du hast das Wort.
Da para escutar ahí, será?
Puxa. Puxa mais perto aqui.
Da para escutar então? Tá certo.
So, wir hören einander ganz wunderbar. Guten Morgen euch allen. Ich heiße Sara Sanchez. Ich komme vom indigenen Missionsrat Region Goiás-Tocantins. Wir arbeiten in diesen beiden brasilianischen Bundesstaaten. In Goiás sind es 3 Völker, Tapuia, de Goiás und in Tocantins weitere Völker, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich glaube, der Aufschlag ist gemacht über das erste Podium. Wir haben bereits Wichtiges gehört zur Frage der indigenen Völker bei uns in Brasilien. Ich möchte ein wenig über die Rolle der Medien sprechen. Wie stellen die Medien die Indigenen dar? Welchen Einfluss haben sie auf die Wahrnehmung der Indigenen in ganz Lateinamerika? Das ist landläufig bekannt, sind die Medien die 4. Macht, die 4. Gewalt im Staate. Sie wählen und entheben des Amtes, wen auch immer sie wollen. Und ihr habt das vielleicht begleitet und verfolgt. Die Medien in Brasilien sind unendlich mächtig. Und auch dafür entscheidend, wie die Indigenen und die traditionellen Völker und Gemeinschaften, wie die Benachteiligten in Brasilien wahrgenommen werden. Schließlich wird in den Medien ein Bild dieser Menschen verbreitet. Ein Bild voller Vorurteile. Vorurteile, die seit Pedro Álvares Cabral, seit dem Jahr 1500 in Brasilien gang und gäbe sind, seit der erste Portugiese in Brasilien gelandet ist. Sie führen zu Gewalt gegen die indigenen und traditionellen Gemeinschaften. Diese Vorurteile stigmatisieren die Gruppen. Sie sind aggressiv, sie sind dumm, ignorant, gewaltbereit, so werden sie dargestellt. Sie besetzen unendliche Ländereien, auch wenn sie nur wenige sind. Auch das hört man immer wieder und man vergleicht diese indigenen Ländereien, das Land mit ganzen Staaten. Man sagt zum Beispiel in den Medien, das Land der indigenen Bevölkerung so und so ist 3-mal so groß wie ganz Frankreich. Das trägt natürlich auch zur Vorurteilsbildung bei. Und so nimmt die Gesellschaft die Indigenen als Problem war, beneidet sie oder meint, sie hätten viel zu viel Land zugesprochen bekommen. Das führt dazu, dass Konflikte aufbrechen. Konflikte zwischen den Menschen, die in der Nähe der indigenen Gebiete leben, und den Indigenen, weil die immer sagen, viel zu viel Land für viel zu wenige Indigene. Landkonflikte brechen auf. Wenn wir uns die indigenen Gebiete in Mato Grosso do Sul beispielsweise anschauen, einem brasilianischen Bundesstaat, so handelt es sich um nur 2% des gesamten Gebietes dieses Bundesstaates. 2%. 98% sind allen vorbehalten, 2% allein den Indigenen. Das heißt, es handelt sich nicht um viel Land für wenige Indigene. Stellt euch vor, früher gehörte alles den Indigenen. Die Indigenen fordern nicht ihr gesamtes Land zurück. Das wären 100% des Bundesstaates. Das ist also nur ein kleiner, ein verschwindend kleiner Anteil. Und indem die Regierung, die Medien, Entschuldigung, ständig davon sprechen, dass viel zu viel Land viel zu wenigen Indigenen vorbehalten ist, wird es natürlich sehr schwer, die Bevölkerung zu informieren. Die alternativen Medien haben einen relativ geringen Verbreitungsgrad. So gelingt es uns nicht, eine Gegenmacht in der Medienwelt aufzumachen. Frauen unter den Indigenen. Wir sprechen immer wieder davon, welche Probleme da sind und wie schwierig alles ist. Fragt man sich natürlich auch, gibt es Zeichen der Hoffnung? Gibt es Grund zur Hoffnung? Ja, es gibt auch sehr positive Zeichen und Entwicklungen. Allein die Entwicklung und das Überleben der Indigenen seit 517 Jahren leisten sie Widerstand. Dass sie noch am Leben sind, dass es sie noch gibt, dass sie sich noch behaupten können in dieser schwierigen Welt seit 517 Jahren, ist ein Zeichen der Hoffnung und gibt uns Grund zur Hoffnung. Die Frauen in den indigenen Gemeinschaften haben immer mehr Kraft gezeigt, immer mehr Präsenz. Sie sind im Kampf um Land, um Sozialpolitik, um soziale Versorgung, Grunddaseinsvorsorge immer präsenter. Ein großer Grund zur Hoffnung. Es gibt 305 indigene Völker in Brasilien, die offiziell anerkannt sind von der indigenen Schutzbehörde FUNAI. Darüber hinaus gibt es weitere 100 Gruppen und Gemeinschaften, die noch nicht anerkannt sind, die sogenannten freien Gemeinschaften und Völker. In Tocantins gibt es auf der Insel Ilha do Bananao eine solche Gruppe. Die Diversität ist also unendlich, ihre Vielfalt ist unzählbar. Armindo hat bereits darauf hingewiesen, dass sie selbst sich Namen geben wollen, dass sie ihre eigenen Namen vergeben wollen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Kinder von früh auf getauft werden und einzutragen sind. In Brasilien, bei den indigenen Völkern, ist es oft so, dass die Jugendlichen, dass die Kinder eigentlich erst nach 5 Jahren einen Eigennamen erhalten, da die Eltern erstmal 5 Jahre genau schauen, was die Kinder so machen. Ob sie gerne auf Bäume klettern, wie sie sich verhalten, so heißen sie dann nach einem Baum, nach einer Schildkröte, nach einer Biene, nach einer Ameise, wie auch immer. So ist die Namensgebung ganz andere als die des weißen Mannes. Die Frauen haben auch eine ganz andere Rolle übernommen im Kampf dieser indigenen Gemeinschaften. Es gibt Gemeinschaften, in denen sie eher im Hintergrund und in geschützten Bereichen tätig sind, in anderen stehen sie an vorderster Front. Die Frauen der indigenen Völker haben eine wesentliche Rolle, eine entscheidende Rolle bei der Demarkation der indigenen Gebiete gespielt. Hauptsächlich, also den Frauen geht es weniger um Genderfragen, um die Auseinandersetzung der Geschlechter, sondern es geht ihnen um die Muttererde. Schließlich ist die Erde die Mutter aller Wesen, aller Lebewesen. Der Vater ist der Fluss, so ist es in der indigenen Mythologie. Und so gilt es für die Frauen, diese Mutter Erde und den Vater Fluss zu schützen. Die Frauen führen diesen Kampf weiter. Sie spielen eine entscheidende Rolle. Auch im Bereich der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Die indigenen Frauen kümmern sich um die Gesundheit. Sie arbeiten an den Gesundheitsräten vor Ort mit, den Beiräten. Und sie sagen, wir, die Mütter, leiden doch am meisten, wenn unsere Kinder krank im Krankenhaus liegen. Wir leiden unter den Vorurteilen, wenn wir dort vorstellig werden, weil unsere Kinder krank sind. Und so sind die Frauen ein gutes Zeichen, ihr starkes Engagement, ihre Teilhabe an diesem Kampf für die Zukunft. Die Spiritualität der Völker ist zu nennen, dass sie überlebt haben, darauf hatte ich hingewiesen. All das gibt uns Grund zur Hoffnung. Frauen nehmen ihre Kinder mit, nehmen die Jugendlichen mit und so glauben wir fest an die Kraft der Frauen und der Jugendlichen, die diese Mütter begleiten und das sind Zeichen der Hoffnung, das ist Grund zur Hoffnung, trotz aller Schwierigkeiten, die in den letzten Jahren aufgetreten sind. Es gibt Grund zur Hoffnung. Frauen, Kinder, Jugendliche kämpfen um Land, leisten Widerstand gegen die kulturelle Assimilation. Amindo hat ja darauf hingewiesen, dass die Yanomami und andere Völker sind da nicht anders. Wenn die Kulturen aufeinander stoßen, ist natürlich die westliche Zivilisation in Anführungsstrichen oft die stärkere und stülpt sich der traditionellen Kultur über. Reichtum, Widerstand, all das sind Dinge, die, also man leistet Widerstand, obwohl man oft die westliche Kultur als reicher und stärker empfindet. Herzlichen Dank, Sara. Eine Mexikanerin, die hervorragend Portugiesisch spricht und in Tocantins wohnt, im Bundesstaat Tocantins. Sie kennt die Welt der Indigenen ganz eingehend. Ich habe das gespürt von München bis hierher, hat sie die ganze Zeit erzählt, was da alles passiert, diesen Reichtum, dieses Miteinander, was sie verkörpert. Das ist wirklich sehr beeindruckend für mich auch gewesen. Ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag. Wir würden jetzt das Wort unserem Kollegen Wagner erteilen. Wagner. Armin, du hast schon gesagt, dass es mit dem Frieden aus ist für die Yanomami. Dass es heute einfacher ist, einen Fluss umzuleiten, als ein indigenes Gebiet zu demarkieren, das hat André gesagt. Und dass die Indigenen heute selbst die Aufgaben der Regierung erledigen müssen, weil die Regierung nicht nachkommt oder nicht nachkommen will. Ist das so? Wie ist das bei euch? Diesen Worten und mit diesen Tönen würden wir euch begrüßen, wenn ich meine Sprache spreche. Guten Tag euch Männer und Frauen, ich hoffe, es geht euch gut. Ich heiße Wagner Katam, Grau Kanela, komme aus dem indigenen Gebiet Matalagada im Bundesstaat Tocantins, Brasilien. Ja, ein junger Kerl und freue mich deswegen außerordentlich hier zu sein. Zum ersten Mal bin ich ins Ausland gereist und freue mich, euch von uns erzählen zu können, von meinem Volk, den Krom Canela und anderen indigenen Völkern im Bundesstaat Tocantins und in Brasilien. Bei uns gibt es 9 indigene Völker in Tocantins, in 3 Regionen, der Mitte, dem Norden und Süden. Die Xerenche, größte indigene Bevölkerung. Im Süden haben wir die Carajadaíla, Ilha do Bananau, Javaé, auch auf der Ilha do Bananau, Grau Canela, also direkt an der Avacanoeiro, Canela aus Tocantins und im Norden finden wir indigenen Völker Grau, Apinajé und Carajá-Chimaliá. 15.000 Menschen, 9 Völker im Bundesstaat Tocantins. Die Völker, die dort leben, in unserem Bundesstaat, die letzte Bevölkerung, das letzte Volk, was mit dem weißen Mann in Kontakt getreten ist, sind die Gravancanoero in den 70er Jahren. 23 Menschen, 23 Mitglieder zählte dieses Volk damals. Die Älteren erzählen uns immer wieder, dass unser Leben sich rasant ändert. Ich bin heute an der Universität, besuche eine Hochschule in Baumers, der Hauptstadt des Bundesstaates Tocantins. Früher waren wir nicht an den Universitäten zu finden. Wir haben unser Land nie verlassen, sind niemals in die Stadt gegangen. Und deswegen hat sich natürlich viel verändert. Das ist auch ein Zeichen dieser Veränderung. Warum bin ich an die Universität gegangen? Warum studiere ich? Ich weiß, dass es heute nicht mehr anders geht, um die Gesetze zu verstehen, um sie interpretieren zu können, um sie auslegen zu können, um verstehen zu können, wie wir uns verteidigen können, wie wir uns schützen können, wie wir unser Land vermessen und schützen können. Und unsere Altvorderen sagen uns immer wieder, geht studieren, lernt, helft uns, unsere Rechte zu bewahren, unser Land zu schützen. Unsere Lage in Tocantins unterscheidet sich nicht von derer in anderen Bundesstaaten, wo auch immer, in Brasilien, die neuen Völker, die es bei uns gibt, in unserem Bundesstaat, 15.000 Menschen, haben bereits ihre demarkierten Gebiete. Es gibt noch einige Abschnitte, die zu demarkieren sind. An sich aber ist der Grundbestand gesichert. Jetzt am Ende der Regierung Dilma Rousseff am 12. Mai ist die Demarkierung der Avacanuero abgeschlossen. Noch sind sie nicht auf ihr Land umgesiedelt worden. Es gibt immer noch den ein oder anderen Einspruch gegen die Demarkation. Menschen haben dagegen Einspruch eingelegt. Wir wissen, dass dieses Land eigentlich den Avacanuero gehört. Dennoch gibt es natürlich einige, die das bezweifeln. Das befindet sich noch vor Gericht. Die Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. 1988, ich erinnere mich an das, was uns die Altvorderen erzählt haben, hat man sehr darum gekämpft, dass in der Verfassung Brasiliens die Rechte der Indigenen verankert sind. Es gibt dort zwei Artikel, 231 und 232, wo die Frage der Indigenen, die Rechte der Indigenen geregelt sind. Dort ist zu lesen, dass indigene Völker ein Recht auf die Demarkation ihres Landes haben, dass der Staat dafür gerade zu stehen hat. Das sei eine Zuständigkeit des Staates. Das steht auf dem Papier, sieht gut aus, ist aber nicht mehr als Verfassungslyrik. Das heißt, wir erwarten vom brasilianischen Staat viel mehr. Der Staat sieht uns als Faulpelze, die nicht arbeiten wollen und die nur Land haben wollen. So jedenfalls hört man das immer wieder. Auf dem Papier in der Verfassung steht etwas, was so auf dem Papier nur steht und nicht aus der Schublade herausgekommen ist. Das heißt, wir wissen, dass die Umsetzung dieser Verfassungsartikel noch zu wünschen übrig lässt. In Tocantins leiden wir unter dem ständigen Druck der sogenannten Entwicklung. Die Flüsse trocknen aus. Wir wissen, dass wir ohne Wasser nicht überleben können. Es gibt keinen Anschluss an die Wasserversorgung, an die Wassernetze, Trinkwassernetze. Es gibt ganze Dörfer, die heute keinen Zugang zu Trinkwasser mehr haben. Das Wasser wird abgezapft, um Melonen anzubauen, um Reisfelder zu beregnen oder um Soja zu ernten. Darüber hinaus wird unser Land mit Agrargiften vergiftet. Unsere Pahis, das sind unsere Kaziken, unsere Häuptlinge, machen sich große Sorgen um die Zukunft der Jugendlichen. Denn so wie die Dinge stehen, diejenigen, die nach uns geboren sind, die werden kein Wasser mehr finden, die werden nicht mehr jagen können und auch keine Vorstellung mehr vom Wald haben, da die industrielle Agrarwirtschaft, Landwirtschaft und die Gifte uns diese Lebensvoraussetzungen nehmen. Für den Staat ist es viel wichtiger, Reis anzupflanzen, Soja oder Zuckerrohr. Schließlich bringt das Geld. Wir allerdings sind ein Kostenfaktor. Natürlich kann man anpflanzen. Wir wollen allerdings, dass unser Land nicht so ausgebeutet wird, dass wir leben und überleben können, dass wir unsere Dörfer und Häuser bauen können. Andere sollen anderswo ihre Landwirtschaft betreiben. Es ist unser Grundanliegen, im Bundesstaat Tocantins unser Land und Leben zu verteidigen. auch in anderen Bundesstaaten wird es nicht Anlass sein. In der indigenen Bewegung Tocantins und ganz Brasilien treffen wir uns immer wieder. Und wenn wir unsere Gedanken austauschen, stellen wir fest, dass unsere Probleme überall ähnlich sind. Im Amazonasgebiet finden sich die meisten der indigenen Völker Brasiliens. Dort konzentriert sich sozusagen unsere Kultur. Aber auch im Nordosten, Pernambuco, Bahia, anderen Bundesstaaten, gibt es indigene Gemeinschaften, denen es weder schlechter noch besser geht. Alle haben ähnliche, vergleichbare Probleme. Auch diskutieren wir viel über Kultur, über unsere indigene Bildung und über Fragen der Gesundheit der indigenen Völker. Die Medizinmänner, die Pajés, die Kaziken-Häuptlinge, die Frauen, die älteren Frauen, die haben uns erzählt, dass man früher gar kein Geld brauchte, um unsere Feste zu feiern. Geld brauchte man dafür nicht. Heute ist es so, dass man auf Zuweisungen der indigenen Schutzbehörde wartet. Man kommt in diese Bittstellerhaltung, man ist abhängig geworden von Geld, selbst um unsere großen Feste zu feiern. Das sind Dinge, die sich bei uns durchgesetzt haben und die nicht begrüßenswert sind. Ich habe hier eine kleine Perlenkette mitgebracht. Das ist ein buntes, wunderschönes Kunsthandwerk. Heute gibt es immer mehr, die diese Misenga-Perlen bereits mit einem Bohrloch aufkaufen, weil man sagt, ach, das ist uns viel zu aufwendig. Das heißt, man macht es nicht mehr in Handarbeit, sondern kauft halt solche Perlen auf und braucht dafür wieder Geld. Es hat sich also eine ganz neue Kultur mit dem Verbrauch und der Verwendung des Geldes eingestellt. Unsere Sprache. Wir lernen in den Schulen die indigene Sprache. Früher kam das gar nicht vor. Heute werden Kinder in ihrer indigenen Muttersprache unterrichtet. Nur die Mütter waren früher dafür zuständig, ihnen unsere Sprache beizubringen. Irgendwann hat der Staat begriffen, dass wir ein Recht auf unsere Muttersprache haben. Das gehört heute zur Schulpflicht, dass man anfangs auch in seiner Muttersprache unterrichtet wird. Das müssen staatliche Lehrer sicherstellen an den staatlichen Schulen. Wir dürfen unsere Sprachen, unsere Malerei, unsere Kunst, unsere Lieder nicht vergessen. Dennoch durchmischt sich das immer mehr. Ich beispielsweise bin Sohn eines nicht indigenen Vaters und einer indigenen Mutter. Kahaya Meri ist meine Mutter und Mehumre Kupe, der Name meines Vaters. Das heißt, auch dort mischen sich die Kulturen. Ich bin in meinem Dorf geboren, einem indigenen Dorf geboren, obwohl ich Kind eines nicht indigenen Vaters bin, habe die Kultur meines Volkes gelernt. Es ist also sehr wichtig, dass wir diese Vergangenheit, unsere Traditionen nicht aufgeben, dass wir auch die Ahnen niemals vergessen. Meinen Onkel, meinen Großvater. Ich möchte das Wissen der Weißen erlernen, um meinem Volk beizustehen, um es zu beschützen. Wir machen uns große Sorgen angesichts der Lage. Die Situation ist nicht einfach, im Gegenteil, schwer genug. Wir machen uns große Sorgen, wie es weitergehen soll. Ob wirklich die indigenen Gebiete in Zukunft noch Bestand haben werden. Ich denke, das soll zunächst reichen als Impuls. Ich werde dann später sicherlich noch Gelegenheit haben, mit euch weiter darüber zu sprechen.
Que tal? Nós vamos agora com os.
Ja, wir machen jetzt, oder wir reichen die Mikrofone herum, wir geben Ihnen das Wort, so dass wir uns austauschen können. Und ich bitte jeden, sich vorzustellen, Kurzname und Organisation zu nennen und vielleicht die eigenen Erfahrungen mit den indigenen Völkern zu beschreiben.
Ah, und na, das rote. Das rote? Nein. Mut auf.
Hallo? Jetzt geht's.
Okay.
Hallo?
Wo ist unten? Ja, gut. Okay. Okay. Und dann?
Portugiesisch. Mein Name ist Dieter Gavora. Ne?
Ich heiße Dieter Gavora, arbeite an der Universität Kassel hier in Deutschland und war in diesem Jahr in Tocantins. Ich arbeite über die indigene Frage und war seit geraumer Zeit zusammen mit diesen Gemeinschaften. Ja, ich muss auch ein bisschen außer der Kritik den brasilianischen Staat verteidigen. Die beiden Artikel der Verfassung von 1988, 231 und 232, sind doch eigentlich fantastisch. Das richte ich an Wagner. Das ist eine Errungenschaft dieser Verfassung. Ich finde es fantastisch, dass der brasilianische Staat gezwungen ist, die Demarkierung der indigenen Territorien vorzunehmen. Das ist fantastisch. Das ist das maximale Gesetz, die Verfassung, und das steht da drin. Von 88 bis heute sind viele indigene Territorien demarkiert worden. Von daher denke ich, wir können nicht sagen, nein, es ist nichts geschehen. 12% des brasilianischen Territoriums sind indigene Territorien. Das ist viel. Natürlich kann man sich mehr wünschen, aber wir haben eben diese Information. Es ist möglich, dass Dinge sich verändern, und es stimmt nicht, dass seit 1988 sich nichts verändert hat. Es hat sich viel verändert. Sarah, ich möchte auch dich kritisieren. Es stimmt nicht, Sarah, dass die westliche Kultur immer stärker ist als die indigene Kultur. Wie du sicher weißt, in den 60er Jahren hatten wir circa 200.000 Indigene in Brasilien. Heute gibt es mehr als 900.000. Es hat also eine demografische Veränderung gegeben. Das weißt du doch sicher alles. Es gab Völker, die fast ausgerottet waren, die keine Kinder mehr bekamen. Heute haben sie Kinder, die Kinder wachsen auf, sie haben Hoffnung in die Zukunft. Das sind Formen einer starken Kultur. Du weißt, dass es in Brasilien eine massive Landflucht gibt. Aber wer nicht migriert, sind die Indigenen. 1,2% der ländlichen Bevölkerung sind Indigene heutzutage, und die nimmt ständig zu. Die indigene Kultur ist sehr viel stärker. Ja, ich könnte hier noch sehr viele andere Fragen anführen, aber gut, reichen wir das Mikrofon weiter. Ich kenne den Kollegen nicht, ich weiß nicht genau, wer er ist, aber er kommt mir sehr bekannt vor. Mein Name ist Hans. In primeiro lugar, eu tenho uma pergunta.
Die Verfassung von 1988 auch gelesen. Es gibt die nämlich wunderbar in zwei Sprachen, Deutsch-Portugiesisch, links Portugiesisch Original, rechts auf Deutsch. Und diese beiden Artikel zu den Indigenen, die sind sehr interessant nachzulesen. Und da steht auf der einen Seite oben drin, also alle brasilianischen Gesetze, die also die indigenen Rechte auf ihre traditionellen Gebiete einschränken, sind null und nichtig. Das ist wunderbar formuliert. Aber später weiter unten steht dann, der Staat hat das Recht, aus höherem staatlichem Interesse auch indigene Territorien weiter zu verwenden. Zum Beispiel, also da steht das zwar nicht drin, aber auch für Staudamm und Bau und für Bergbauunternehmen. Also da ist dann auch schon in der Verfassung wieder eine Einschränkung drin. Und zu diesem einschränkenden Artikel, da ist dann also möglich, dass durch einfache parlamentarische Mehrheit dann in der Bundesabgeordnetenkammer und im Bundessenat dann Gesetze zu erlassen. Und da ist dann die politische Tagesmehrheit dann wieder gefragt und nicht mehr die Verfassung. Die Verfassung erlaubt das. Ich habe dann meine konkrete Frage dazu den Gebieten in Tocantins. Es gibt ja verschiedene Stadien der Anerkennung, weil die Demarkierung ist ja nur ein Mittelstadium. Das oberste ist ja dann die Homologisierung und dann die Eintragung nachher in das Grundbuch. Da würde ich gerne wissen, wie die Situation dazu ist. Und da möchte ich gerne wissen, wie sieht das Verhältnis aus jetzt im Bundesstaat Tocantins? Ich war 96 dann bei den Tikunern und dort gab es einen bilingualen Lehrerkongress mit 200 Tikuner, die genau diese Probleme der Inkulturation diskutierten, also der Konflikt zwischen den Jungen und den Alten, auch der Generationenumbruch, dass die Jüngeren den Alten nicht mehr so zuhörten, weil sich der brasilianischen Mehrheitsgesellschaft zugewandt haben. Und wie ist das konkret jetzt im Bundesstaat Tocantins?
Awesome. Ist es okay, jetzt nehmen wir mal diese zwei Kommentare, sonst wird es zu viel, aber dann sind noch weitere 4 Wortmeldungen, 5, 6. Das ist super, gut.
¿Quién gustaría die? Wer möchte antworten auf diese Kommentare von Dieter Gavora, dass es nicht stimmt, dass es gibt natürlich verschiedene Wahrheiten, das Volk sieht eine Wahrheit, denn wenn wir auf die Zahlen von außen schauen, dann ist es was anderes, als wenn man dort selbst lebt und tagtäglich leidet. Also, du weißt das. Wer möchte antworten auf diese Frage oder Provokation, dass es nicht stimmt? Ja, Regina hat wohl Angst zu antworten. Sie hat gesagt, ich soll das tun. Also wenn wir zum Beispiel eine Versammlung machen, wir Indigene, dann singen wir am Anfang. Ich habe nicht gesungen hier am Anfang, ich kann aber am Ende singen. Auch die Kritik ist immer willkommen. Ja, sicher, wir können nicht behaupten, dass keine Demarkierung stattgefunden hat. Aber als die Verfassung von 1988 erlassen wurde, wurde auch ein zeitlicher Rahmen festgelegt. 5 Jahre, um diese Territorien zu demarkieren. Wir haben derzeit circa 450 Prozesse, die nicht weitergehen, die anhängig sind, weil Demarkierung bis zum Ende der Regierungs-, der Amtszeit, die immer nicht stattgefunden haben. Guarani Kaiowá leben zum Beispiel 70 Jahre lang am Straßenrand und warten darauf, dass ihre Territorien ausgewiesen werden. Und sie hoffen, dass keine Okkupation, keine Okkupierung stattfindet. Also die Sichtweise von außen ist eine, von innen eine andere. Früher war es nicht erforderlich, dass diese Ländereien ausgewiesen wurden. Wir konnten uns frei bewegen. Heute ist es so, nein, wenn es nicht demarkiert wurde, dann kann man nichts anpflanzen, dann kann man nicht jagen, dann kann man nicht überleben. Man kann Produkte nicht erwirtschaften. Das ist etwas, was wir aber möchten. Wir möchten nicht stillstehen, aber die Demarkation hat keine großen Fortschritte gemacht. Der größte Teil der Territorien, die heutzutage ausgewiesen sind, waren ja Territorien, in denen 1988 die Völker der Indigenen bereits lebten. Und es gab auch sehr viele Ländereien, aus denen die Indigenen vertrieben worden waren, von den Fazendeiros, von anderen. Und diese Situation besteht auch heutzutage noch fort. Das ist etwas, was wir nicht möchten. Also eines, was wir nicht tun dürfen, ist aufzuhören zu kämpfen. Wenn die Regierung auch nichts mehr tut, wir möchten weiter kämpfen für die Demarkierung, für unsere portugiesischen, indigenen Völker. In Bezug auf die Frage, dass es also nicht stimmt, dass nicht viel passiert ist, bin ich einverstanden. Zum Teil. Ich habe jetzt nicht die kompletten Daten zur Hand, aber es gibt mehr als 1100 indigene Ländereien in Brasilien. Und diejenigen, die ausgewiesen sind, sind vielleicht um die 400. Das heißt, mehr als 700 befinden sich noch in verschiedenen Stadien. Also die Demarkierung ist nicht abgeschlossen. Sie gelten noch nicht einmal als indigene Territorien. Und die FUNAI kann also diesen Prozess erst gar nicht einleiten. Hat die Regierung nichts getan? Nein, sie hat sehr viel getan. Aber in der indigenen Mission war es doch wenig. Und wir hatten diesen zeitlichen Rahmen, 5 Jahre. Also von 88 bis 93 hätten sämtliche Ländereien demarkiert sein sollen, ausgewiesen, registriert. Und das ist nicht der Fall. Weshalb nicht? Die Frage ist die. Der Kampf um die Demarkierung ist dieser. Es gibt Interessen, die der indigenen Frage zugrunde liegen, die Eigentümer des Kapitals beklagen sich. Und von daher gibt es so viele Gesetzesvorlagen, die im Senat oder im Parlament ihrer Wege gehen. Viele beklagen sich über die juristische Unsicherheit, also vor allem diejenigen, die die Länder der Indigenen besetzen möchten, verringern und oder abschwächen und vielleicht auslöschen, vor allem den Artikel 231, denn der Artikel sagt ganz klar, was ist indigenes Territorium, was muss geschehen. Jetzt, ich weiß nicht, wer hat es angeführt, über die Projekte 227, denn verfassungsmäßig dürfen keine Projekte in indigenen Territorien durchgeführt werden. Nur durch, also garantiert über Komplementärgesetze und aufgrund einer Autorisierung des nationalen Kongresses. Aber dieser 227 möchte diese Möglichkeit schaffen und insofern könnten die Länder der Yanomami erobert werden, sozusagen. Diese Länder werden nicht demarkiert oder der Prozess wird nicht abgeschlossen, weil ökonomische und politische Interessen dahinter stehen. Die größte Bedrohung, sagt der Simi ständig, ja, das größte Problem wäre die Demarkierung. Und dann kommen weitere Probleme. Wie sieht es aus im Tocantins? Es gibt keine Garantien dafür, dass hier die Demarkierung stattgefunden hat. Und insofern können diese Länder besetzt werden. Die Yanomami verfügen nicht über die Möglichkeiten, ihr Land zu schützen. Es ist groß und es muss geschützt werden. In diesem Sinne sagen wir, dass wir noch mehr brauchen. Sämtliche Gesetzesvorlagen im Kongress sind gegen den Artikel 231. Und die Frage der westlichen Kultur, ob sie stärker ist oder nicht. Ich glaube, dass die Antwort hängt auch von dem Blickpunkt, von dem Gesichtspunkt ab. Auf jeden Fall ist die westliche Kultur sehr einnehmend. Und die indigenen Kulturen sind auch sehr stark, richtig. Aber diese Invasion ist sehr stark seitens der westlichen Kultur, die verfügt über Bildung, Kommunikationsinstrumente, Technik. Und ich sehe auch, oder wir haben gesehen, dass die Yanomami, die ganz am Rande Brasiliens leben, im Nordwesten, sehr, sehr stark leiden. Das macht uns ganz große Sorgen, was mit ihnen geschieht. Stellen wir uns nun vor, wie es den anderen indigenen Völkern geht, die ganz in der Nähe von Städten leben, also 20 oder 10 Kilometer davon entfernt. Da ist die Auswirkung ja noch sehr viel größer. Ja, ich möchte drei Dinge sagen. Eine ist ein bisschen lustig, aber es stimmt. In Raposa und Serra do Sol hat ein Radiosender ein Interview gemacht mit einem alten Indianer und hat gefragt, ja, warum wollt ihr denn das Land, wenn ihr an den Universitäten studiert, über Handys verfügt, über Computer und so weiter? Denn das war immer die Idee von Integration. Zu Brasilianern werden Landwirte oder Fabrikarbeiter und so weiter. Das war halt der Versuch mit den Indigenen. Was wollt ihr also mehr? Ihr seid doch bereits integriert in die brasilianische Gesellschaft. Und da sagte der alte Indigene, 3 Jahre lang habe ich einen Tamanduá großgezogen, ein Ameisenbär. Und ich habe ihm Milch gegeben und so weiter und so fort. Und er ist immer weiterhin ein Ameisenbär geblieben. Ihr könnt euch den Zugang zur Bildung zum Beispiel verbieten oder sie torpedieren oder zum technologischen Fortschritt. Aber er wollte im Grunde sagen, oder das war ein junger Reporter, der mit mir gesprochen hat, der hat mir das erzählt, und zwar die große Lektion, die er erhalten hatte. Denn er war mit dieser Mentalität gekommen, dass dieses Kontinuum im Gebiet von Raposa, das war das Problem, das zur Debatte stand damals politisch, und die Reispflanzer, die Fazendeiros und die Gesellschaft, die große Presse akzeptierte nicht, dass es sich um ein kontinuierliches Gebiet handeln sollte. Wir hatten immer eine Gesetzgebung in Brasilien bis 88, die noch koloniale Züge auswies. Selbst während des Kaiserreichs, der Alten Republik, der Diktatur von Getúlio Vargas, der kurzen demokratischen Phase von 45 bis 64, dann die Militärdiktatur, danach die Phase bis 88, da hatten wir eine sehr rückwärtsgewandte Gesetzgebung. Das hat selbst der oberste Richter des obersten Gerichtshofs gesagt. Das Problem in Brasilien für uns ist nicht die Grammatik. Die Grammatik ist wunderbar. Aber unser Problem ist die Praxis. Das ist eine Konfrontation, die wir erleben gegenüber des Fortschritts. Und wie es Sarah gesagt hat, wir wollen das, dass wir mit Blut und Tränen erkämpft haben, erhalten. Die Artikel 231 und 232 in der brasilianischen Verfassung sind nicht vom Himmel gefallen. Es hat sehr viele Kämpfe gegeben vorher seitens der Indigenen und ihrer Alliierten, ihrer Mitkämpfer. Ich möchte auch noch an ein Problem erinnern, das Armindo aufgeworfen hat. Die Organe wie die FUNAI und andere waren nie Partner der indigenen Völker. Sie haben immer die Mentalität eines Staates vorangetrieben, die die indigenen Völker dem brasilianischen Staat einverleiben wollten. Genau wie die der Schwarzen. Und das bedeutet einen Verlust der eigenen Wurzeln. Der Sohn gegen den Vater, ja. Und diese Haltung wurde seitens der Regierung wieder neu aufgenommen im vergangenen Jahr. Vor allem das Agrobusiness und die Gruppe der 3B, also Boy Business und so weiter, die im Parlament vertreten sind, die agieren in dieser Hinsicht. Die FUNAI, die während der Diktatur geschaffen wurde, war von Militärs besetzt. Jetzt, während der Regierung Temer, wird für Mato Grosso do Sul ein Oberst nominiert, um der Chef der FUNAI zu sein dort. Ich habe versucht, eine Frage zu beantworten, und zwar dieser Alte, der dem Reporter etwas erzählt. Also alle haben gemein einen Traum, und zwar ein Land ohne Meer. So wurde es in der Vergangenheit gesagt, heute ist es die Idee des Buen Vivir. Vielen Dank, Don Rocky, über diese Erklärung in Bezug auf Raposa Serra do Sol. So, wir haben wieder.
Pastoralreferent dort.
Okay, vamos trocar então. Quer colocar? Sim.
Ah ja. Meine Frage, ich bin sehr froh, dass wir zwei Repräsentanten von indigenen Völkern hier haben, ganz unterschiedliche Art. Das ist ein großer Reichtum. Also das ist wirklich toll, dass das möglich ist, hier mit euch zu sprechen. Die Frage geht in eine ähnliche Richtung, wie du sie schon gestellt hast. Was sind denn so die Hoffnungen der Jugendlichen, junger Menschen in so einem Stamm? Ich kenne nur ja die Realität, so einem Volk, danke sehr, dem Volk, ja. Was sind die Hoffnungen, was erwartet man sich vom Leben? Und vor allem nochmal die Auseinandersetzung mit den Eltern. Wenn ich hier in Deutschland mir das ansehe, das ist immer eine Auseinandersetzung zwischen Jungen und Alten über das, was die Zukunft sein soll und wie man die Zukunft wahrnimmt, was man sich erträumt. Und immer gibt es Veränderungen. Was sind da die Art und Weisen, wie man als indigenes Volk sich dieser Realität stellt?
Eu acho pulei o Desculpe, Volker.
Desculpa, Volker. Eu já tinha feito uma pergunta.
Also einerseits würde ich gerne auch das von euch beiden aufnehmen nochmal, die Frage Jugend und die Alten, die Weisen, die mit der Tradition stärker verbunden sind. Ich bin gerade in Mato Grosso do Sul gewesen und habe dort dieses Problem auch stark mitbekommen. Also die Frage der Jungen, die eigentlich stark in die Universitäten, in die brasilianische Gesellschaft hineingehen, dort lernen, dort auch Dinge wahrnehmen, die für ihr Volk und für den Kampf um Land und um ihre Selbstständigkeit, Autonomia, Protagonismo, hat Mindo heute früh auch gesagt, zu stärken. Wo aber der Konflikt, wie jetzt das zurückzubringen in die Gemeinden, dieses Wissen und die Beziehung zu dem Wissen der Alten, wie das miteinander verbunden wird. Das würde mich bei Wagner nochmal besonders interessieren, weil er das selber auch verkörpert. Er ist selber in der Universität und hat diese Schwierigkeit. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die wir uns auch in der Begleitung der Gemeinden weiter auch stellen müssen. Die zweite Frage würde ich von heute früh gerne nochmal an Armindo wiederholen. Die ist zumindest nicht beantwortet worden. Ich weiß nicht, ob sie gut übersetzt worden ist. Mich interessiert sehr stark von dem, was Armindo heute früh auch erzählt hat, in der Frage der Verteidigung des großen Landes, gerade eben hat Sarah das auch nochmal erwähnt, des großen Territoriums, wie passiert das in der Praxis von eurer Seite, von Hutukada aus, von den Gemeinden her, vielleicht auch der Unterstützung, die von Alliierten kommt? Es gibt ein Programm der brasilianischen Nationalregierung, das heißt PNGATI, Programa Nacional da Gestão Ambiental das Terras Indígenas. Dieses Programm wurde stark von der deutschen Regierung mit unterstützt in der konzeptionellen Erarbeitung. Insofern haben wir auch einen Bezug zu Deutschland dazu. Mich würde sehr interessieren, Armindo, in eurer praktischen Arbeit der Verteidigung des Territoriums, inwieweit könnt ihr euch auf solche Programme stützen? Findet ihr dort Alliierte, fachliches Wissen, was euch hilft? Oder ist das eher eine Bedrohung, wird das von eurer Seite, aus eurem Konzept her, als eine Bedrohung, sagen wir mal, Verwestlichung, würden wir vielleicht sagen, sehen, dass dort Kriterien angewendet werden zu einer Strukturierung eines Landes, was nicht mit eurer Weltsicht und eurem Verständnis von Territorialität zusammengeht. Da vielleicht nochmal ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Danke.
E vamos passar a palavra para a senhora Trüger. E depois Melanie, depois Martin. Sie, eu conheço.
Das Wort wird jetzt Melanie erhalten und dann geht es weiter. Wir haben noch vier Fragen, die ausstehen und dann gehen wir wieder zurück.
No Mikrofone, por favor. Für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und jetzt hat mir der Kollege die Frage geklaut, aber es ist nicht schlimm. Also die Bundesregierung unterstützt ja schon seit vielen, vielen Jahren die Anliegen auch der Indigenen in Brasilien und im Bereich Umweltschutz und Schutz des Amazonien-Regenwalds. Meine Frage ist, ob sich Wagner und Armindo durch die FUNAI vertreten sehen oder wie sie und ihre Völker zur FUNAI stehen, auch zu anderen Organen, die Indigenen vielleicht vertreten wollen, vielleicht zu SIMI, und ob es auch sozusagen
Por favor, Mikrofon in.
Wie man umgeht auch mit den widersprüchlichen Interessen anderer indigener Stämme, kann man sich vereinigen miteinander für ein gemeinsames Anliegen, und welche Widersprüche gibt es da auch? Genau, das war die erste Frage. Und die zweite ist das PNGATI, was mich auch interessiert. Ne? Ist das bekannt? Es ist ja noch sehr jung, also die Bestrebung, auch die Anliegen der Indigenen in die Politiken, andere Politiken einzubringen, Gesundheit, Bildung. FUNAI sitzt da auch mit im Steuerungsgremium drin, da sitzen auch indigene Verbände Vertreter in den Gremien drin. Auch die Frage, gab es unter der neuen Regierung schon eine Sitzung zu der PNGATI? Vielleicht kann die Dom Rocky, weiß das vielleicht. Und ja, also ich glaube, wir haben ja noch weitere Leute, die Frage stellen. Von daher
vielen Dank.
Höre ich mal jetzt Sie. Hier auf.
Melanie.
Meu nome é Melanie. Eu sou de uma pequena
Associação. Ich heiße Melanie. Ich gehöre einem kleinen Verband an, Cooperation, hier in Deutschland. Wir begleiten fast seit 20 Jahren die Guarani Kaiowá in Mato Grosso do Sul. Dort werden Projekte durchgeführt im Gesundheitsbereich, im Bereich Kulturerhalt. Und andererseits publizieren wir auch Filme hier in Deutschland. Der letzte ist Dieser hier, Agrokalypse, der Tag, an dem das Gehen so ja kam. Ist die Filmi Falle, also dieser Film spricht von der Bedrohung des Agrobusiness und wie wir hier konsumieren, hier in Deutschland oder Europa. Der Film wird in den Kinos in Deutschland gezeigt und wir möchten auch eine portugiesische Version in Brasilien herstellen. So, ich möchte nicht weiter von mir sprechen, sondern von euch. Meine Frage ist ungefähr ähnlich wie die von Volker. Wenn heute ein Magier käme und er würde sagen, von ab morgen könnt ihr ohne Bedrohung leben in einem sicheren Land oder auf einem sicheren Land. Wie wäre dann das Leben? Heute, wenn man sich vorstellt, morgen steht man auf und alles ist sicher. Also diese zwei Situationen, ja? Habt ihr das verstanden? So, jetzt kommt der Martin. Und dann Philippi und dann die Antworten.
Filmemacher und Postverleih in Portugies, mas é mais fácil falar em alemão. Nein, ich bleibe mal bei Deutsch. Wir haben seit 2008 den Kampf gegen Belo Monte begleitet und haben da eine ganze Reihe von Dokumentarfilmen gemacht. Jetzt in diesem Jahr den Abschlussfilm Countdown am Xingu 5. Und da haben wir eigentlich gesehen, dass auch die bisherige Regierung Dilma ganz massiv gegen die Interessen der Indigenen vorgegangen ist, auch mit staatlichen Gewaltmitteln. Was ich mich frage ist, was denkt ihr, was sich ändern wird, wenn eh schon die bisherige Regierung mit solchen Methoden vorgegangen ist? Also eine Sache zum Beispiel war auch, dass man die Funai ganz bewusst in Altamira geschwächt hat, dass sie gar nicht in der Lage war, die Interessen, dass also da Indigene hingehen konnten und dann Unterstützung bekommen konnten. Genauso war das mit der Defensora Publica. Die war eine ganze Zeit lang überhaupt nicht präsent. Also man hat bestimmte staatliche Organe, die eigentlich die Unterstützung für Indigene, für andere, die betroffen sind, da sind, die hat man also schon irgendwie ausgetrocknet. Das, auf der anderen Seite hat man ja massiv das alles gemacht mit Belo Monte, um Energie zu haben für die Aluminiumproduktion, für andere Dinge. Was wird sich jetzt ändern? Wird der Staat noch radikaler vorgehen? Und was bedeutet das für die Indigenen? Müssen die sich auf der anderen Seite auch radikalisieren? Das ist für mich eine Frage. Und wir haben damals gedreht auf dem Weltsozialforum 2009 in Beleng. Und da waren ja insgesamt 3000 Indigene aus ganz Amazonien vertreten. Ist dieser Prozess weitergegangen, dass man sich untereinander koordiniert, weil es sind ja im Grunde genommen die gleichen Probleme, die da sind. Und wie sieht es aus, eine Perspektive an Widerstand in Brasilien? Ist dieses Sozialforum, sind es noch Möglichkeiten, sich mit anderen zu vernetzen? Weil es geht ja nicht nur um die Indigenen, es geht ja vielleicht auch um die Frage, macht es weiter Sinn, dass man so stark auf die Ausbeutung der Rohstoffe setzt, auf Sojaproduktion und so weiter. Ist das eigentlich die Zukunft von Brasilien oder müsste man eigentlich eine andere Vorstellung von Entwicklung haben? Also.
Muito obrigada, Martin. E vamos passar a palavra para Felipe.
Ja, Felipe, bitte, du bist dran. Ich heiße Felipe und ich arbeite bei FIAN International. Auch wir sind seit langen Jahren für die Guarani Kaiowá in Mato Grosso do Sul tätig und verteidigen ihre Anliegen hier in Europa und weltweit. Einige Kommentare zu dem, was der Dozent der Uni Kassel bereits vorgestellt hat und was Don Jorge dann auch nochmal kommentiert hat. Die Frage der Zahlen, der Quantitäten, wie viele indigene Völker und so weiter. Mich hat das auf folgenden Gedanken gebracht. Also ich weiß nicht, ob das nicht illusionär ist, was wir momentan dort immer wieder hören. Die Methoden der Volkszählungen in Brasilien sind äußerst umstritten. Die Leute, darüber hinaus gibt es das Problem des Rassismus. Gerade in den letzten Volkszählungen ist uns deutlich geworden, dass die Indigenen stark zugenommen haben. Das hat sicherlich mit den Errungenschaften, mit den Erfolgen der letzten Jahre zu tun. Das heißt, man nennt sich und outet sich als Indigener. Früher hat man das verdeckt gehalten und gar nicht erwähnt. Kann natürlich auch sein, dass damit die Gewalt, die die Indigenen erleiden, deswegen auch weniger präsent ist. Also ich glaube nicht, dass die indigene Bevölkerung wirklich wächst und zunimmt. Sie sind eher Opfer von Massakern wie in Mato Grosso do Sul. Also vielleicht könnte man da nochmal drauf eingehen. Das ist ein Genozid, was da läuft in den letzten Jahren. Das ist ein systematischer Angriff auf das Überleben und auf die Existenz der Guarani Kaiowá. Rassismus, der strukturelle Rassismus in Brasilien ist ein großes Problem. Ich habe auch indigene Vorfahren, obwohl man mir das nicht ansieht, bin also ein typischer Brasilianer und dennoch hat man auch in meiner Familie immer wieder das verschwiegen, dass bei uns auch Indigene in der Anreihe zu vielen sind. Ich habe dann in Santa Catarina, Paraná das selbst herausgefunden, dass meine Urgroßmutter eine Indigene war, mit einem Deutschen verheiratet war. Die Deutschen haben damals als Kolonisten die Indigenen verscheucht und hieß einfach Affe. Ne? Die wurden als Affen beschimpft, die Indigenen, als Brüllaffen, weil die halt anders aussahen. Das war damals das Schimpfwort, die Bugris. Die vierte Generation hat sich dann schließlich damit auseinandergesetzt und es wird immer wieder klar, dass es verwerkt ist, dass es immer wieder verleugnet wurde, dass man die Leute halt irgendwie gar nicht dazu stand, dass auch Indigene zum Genpool in meiner Familie und anderer gehören. Die Probleme sind durchaus vergleichbar. In ganz Brasilien ist das ähnlich, das Vorurteil. Den Genozid. Wie seht ihr das? Und Martin hat ja auch noch mal darauf hingewiesen, wie seht ihr diese Verknüpfung der unterschiedlichsten Fronten in Brasilien und die internationale Unterstützung? Also es gibt immer mehr lateinamerikanische Indigene aus Brasilien und Lateinamerika, die als Berichterstatter, erinnert euch, dass die Berichterstatterin der Vereinten Nationen für das Recht der indigenen Bevölkerung nach Brasilien gereist ist, Paulo und wie auch immer, auch da gibt es, es wird sichtbarer auf internationalem Parkett und zeigt Wirkung in der internationalen, in der Weltöffentlichkeit. Ihr seid nun in Deutschland, außerhalb von Brasilien. Und wie seht ihr das? Also wie präsent ist dieser Kampf der indigenen Völker heute auf internationaler Ebene? Ja, vielen Dank, Felipe. Ich habe 6, 7 Fragen gesammelt, damit ihr nach dem Mittagessen dann die Antworten hören könnt. Uns bleiben noch 6 Minuten und 30 Sekunden. Das ist relativ wenig. Vielleicht könnt ihr kurz drauf eingehen. Nein. Also wie dem auch sei, das ist zu wenig Zeit. Ich habe euch ja gleich gesagt, dass das Essen heilig ist und wichtiger als alles andere zusammen. Deswegen wollen wir doch zunächst einmal essen. Ich weiß nicht, also nicht zunächst essen, sondern zunächst mal hören, ob wir noch einen Teil der Fragen beantworten können. Das sind nicht unbedingt die Zahlen der Arbeit des Brasilianischen Amts für Statistik und Geografie. Es gibt eigentlich relativ wenig belastbare Daten, auch gerade zur Gesundheitslage, die Namensgebung, all das, also die Statistik ist sicherlich unscharf. Wir gehen allerdings davon aus, dass es Millionen und Abermillionen Brasilianerinnen und Brasilianer gibt, die indigene Wurzeln haben und gar nicht dazu stehen oder wo das gar nicht auffällt. Auch in den Städten sind viele sicherlich nicht mehr, ich denke insgesamt kommen wir nicht auf 1 Million, die wir im traditionellen Sinne als Indigene bezeichnen müssen. Die Distritos Sanitarios, also diese Gesundheitsämter, die Zahlen sind relativ aufschlussreich. Also Manchmal gehst du auf ein Dorf und fragst, wie viele Leute seid ihr denn? Und die Leute sagen immer, ja, so viele Familien, das entspricht in etwa der, der Zahl der Einwohner oder der Mitglieder eines solchen Volkes. Armenu. Die Frage hatte ich ja schon mal gehört. Ich habe es noch mal, ich konnte es damals vorhin nicht beantworten. Deswegen herzlichen Dank, dass du die Frage erneut gestellt hast. Vielleicht habe ich auch nicht gut genug zugehört. Unser Land. Wie verteidigen, wie schützen wir unser Land? Das war deine Frage. Wie verwalten wir das? Also zunächst mal PNGAT. Das ist bereits angesprochen worden. Das ist also das Programm, was dahinter steckt, hinter der Verwaltung der indigenen Gebiete. Die Yanomami hatten das vorgebracht. Wir haben auch an PNGAT teilgenommen und haben dort auch Qualifizierungsmaßnahmen besucht. Heute planen wir solche Landmanagement- oder Verwaltungskapazitäten ein. Also um jetzt die Frage, wie wir das nun betrachten und wie wir das einschätzen, wir als Yanomami, also es gibt natürlich für uns zunächst mal gilt, dass man die Natur pfleglich und sorgsam zu behandeln hat. Dieses Instrument erlaubt es uns nun, Informationen zu erheben, die unsere Wirklichkeit abbilden könnten. Also damit könnten Informationen gesammelt werden und dass wir wirklich dann auch unsere Wahrnehmung dort wiederfinden, unsere Art der Weltsicht, der Weltanschauung. Also wir müssen also sicherlich noch ein bisschen Zeit uns ein bisschen Zeit nehmen und uns genau anschauen, wie wir das umsetzen können, das heißt, wie wir unser Land schützen können. Die Welt ist unterteilt in schwarz, gelb, grün. Unsere Welt ist grün. Die Welt des weißen Mannes ist die Welt des weißen Mannes. Unsere grüne Welt, so will ich sie mal nennen, wenn wir über das Leben sprechen, über die Natur, der weiße Mann, der trennt Natur und Menschheit voneinander ab. Für uns ist die Menschheit ein Teil der Natur, der Umwelt. Das heißt, diese Dichotomie, die kennen wir nicht. Wir alle sind aus Materie, aus natürlicher Materie entstanden. Wir können nicht kartesianisch trennen zwischen dem Menschen auf der einen Seite und der Natur auf der anderen Seite. Also Natur, natürliche Phänomene. Für uns, die Yanomami-Kultur, ist das eins, Mensch und Umwelt. Für uns ist das ein großes Ganzes. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Der weiße Mann, so sehen wir das, wenn der sich unser Territorium, unser Land anschaut. Also wir sind jetzt dabei, uns das nochmal genauer anzuschauen, mit unserem traditionellen Wissen auch anzuschauen, wie das vonstatten gehen kann, die Verwaltung unserer Ländereien. Wir haben auch zahlreiche Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt. Welche Methode nutzt der weiße Mann, wenn er uns Land zuweist? Für uns als Yanomami ist das Modell sicherlich ein ganz anderes. Das heißt, wir sprechen über Wahrnehmung, unterschiedliche Wahrnehmungen, über zwei Welten. Und wenn wir uns jetzt mit dem Modell des weißen Mannes auseinandersetzen, dann müssen wir uns genau anschauen, von was der eigentlich spricht. Territoriale Rechte, Bildung, all diese Dinge, das ist für den weißen Mann eins, für uns etwas ganz anderes. Deswegen haben wir uns zum Teil auch geweigert, diese Bildungsmaßnahmen bei uns einzuführen. Auch das Landmanagement, die Landverwaltung unseres Landes ist sicherlich für uns etwas anderes als für den weißen Mann. Also wir arbeiten daran, uns da selbst zu qualifizieren. Es hat dort Kurse gegeben, Fortbildungsmaßnahmen im September letzten Jahres. Wir haben uns also genau angeschaut, welche Methoden dort vorgegeben und vorgeschlagen sind. Unsere traditionellen Instrumente funktionieren wie folgt. Also wir merken, dass der weiße Mann den Baum oder einen Baum nicht als natürliches Phänomen, sondern irgendwie nur als Materie betrachtet. Der sieht einen Stamm, Blätter, Wurzeln und Äste. Das ist alles. Für uns sind es Wesen, Wesen der Wurzel, Wesen des Stammes. Es sind also Lebewesen. Während der weiße Mann das in seine Einzelteile zerlegt. Der sieht also nicht ein lebendiges Wesen dahinter, sondern ein Blatt. So sieht es die Naturwissenschaft oder einen Stamm oder einen Ast. Für uns sind das Wesen, Lebewesen, also das Lebewesen Wurzel beispielsweise, das bringt wieder andere Phänomene hervor. Auch der Stamm hat ein eigenes spirituelles Wesen. Auch die Blätter haben ihre Bedeutung, ihr Wesen, ihr Eigenleben. Und all das ist ganz anders als das, was der Weiße aber dann in einem Baum sieht. Deswegen kann man, selbst wenn man über einen Baum spricht, nicht auf einen Nenner kommen. Diese unterschiedliche Weltanschauung, diese unsere Sicht der Dinge von Management dieses Landes ist natürlich ganz anders als die des weißen Mannes. Und deswegen arbeiten wir noch daran, für uns klar zu bekommen, was das für uns bedeutet und wie wir mit diesem Modell der westlichen Welt zusammenarbeiten können oder auch nicht. Wir versuchen, unsere spirituelle Botschaft auch bekannt zu machen, den Menschen bekannt zu machen. Das ist uns wichtig, das ist für uns wesentlich, dass man auch die spirituelle Welt der Sicht der Dinge, der Weltanschauung kennenlernt. Denn sprichlich sprechen wir vom Leben und darüber, wie wir als Yanomami entstanden sind. Yanomami bedeutet nicht etwa Indio oder Indigene, sondern etwas ganz anderes. Die Völker Brasiliens, so würde ich das sagen, die sich vom weißen Mann unterscheiden, die verstehen sich nicht als Indigene oder als Indio. Da gibt es Yanomami, Taurepungi, Makushi und andere Völker mehr im Süden des Landes. Kaingengi. Und wie sie alle heißen, das sind Namen. Da redet niemand von Indigenen. Wir sind Völker und die heißen so oder so. Es gibt bei uns keine Indios, keine Indigene. Indios, die gibt es doch eigentlich nur in Indien, daher kommt doch auch dieser Begriff. Also wir sind Völker, die haben einen Namen, wir gehören zum Wald, wir sind Wesen des Waldes, real existierende Menschen, die in den Wäldern leben. Das wäre vielleicht die richtige Bezeichnung und eben nicht Indigene von Indien abgeleitet oder von Indio, Indianer, solche Dinge. Also das sind Dinge, die wir uns genauer anschauen müssen. Wie sehen wir die Welt? Wie werden wir bezeichnet? Und deswegen gibt es noch keinen Konsens über die Art und Weise, wie unsere Territorien zu schützen sind. Wir erhalten Fördergelder von ISA, ISA. Das gehört zu unserem Beratungspool, unserem Beraterpool. Diese Informationen, die diese Beratungskapazität dort erstellt. Sie haben zum Beispiel festgestellt, dass im Herzen unseres Gebietes, also im Wald, noch nicht alles angekommen ist, sondern eher an den Grenzen. Noch ist es relativ teuer. Man muss zum Teil mit dem Hubschrauber dorthin fliegen, kostet unglaublich viel Geld, 3.000-4.000 Real, um von A nach B zu kommen. Diese Informationen gelangen also gar nicht an diejenigen, die weiter von den Grenzregionen zu der westlichen Welt entfernt leben. Es gibt immer wieder, wie gesagt, die Nutzung der Gesundheitsstrukturen, der Gesundheitsämter. Die FUNAI selbst schafft es nicht, die Leute zu befördern und sicherzustellen, dass sie an Sitzungen und gemeinsamen Treffen teilnehmen. Selbst dafür fehlt das Geld für Reisespesen. Also wenn wir heute mit Politikern sprechen, mit den Yanomami in Venezuela beispielsweise, die haben sich sehr gewundert, dass wir uns immer wieder, also obwohl wir Unterstützung der Regierung erhalten, beklagen wir uns immer wieder. Wir wissen, dass das nicht ausreicht. Die venezuelanischen Yanomami sagen natürlich, bei uns ist es noch schlimmer. Also die sehen bei uns, dass wir mit den Regierungsvertretern sprechen, das finden die gar gut, dass es bei uns so läuft. Nicht? Die sehen das natürlich auch mit venezuelanischen Augen anders als wir. Ich weiß nicht, ob ich die Frage genau beantwortet habe, aber na, nach dem Mittagessen machen wir weiter und kommen der Sache noch näher. Wir machen jetzt erstmal eine Pause. Mittagessen, 5 Fragen sind noch offen. Um 14 Uhr geht es weiter, um 2 Uhr. Das heißt, bitte jetzt zum Essen und dann um 14 Uhr wieder hier. Herzlichen Dank und guten Appetit.